Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Menschen mit Imposter-Syndrom leiden unter starken Selbstzweifeln, die sich vor allen Dingen auf ihre Erfolge und auf ihre Leistungen beziehen. Das Imposter-Syndrom kann entstehen bei einem familiären Hintergrund, das sehr auf Leistung geprägt ist, ne, wo die Familie hohe Erwartungen an ein Kind hat und wo dann eben auch schnell diese Grundannahmen so geprägt werden. Was ich aber eben auch ganz wichtig finde, ist, in der Gegenwart zu bleiben. Ne, weil das Imposter-Syndrom lebt davon, dass man sich Horror-Stories entwickelt, ne, was alles Schlimmes in der Zukunft passieren könnte, wie man enttarnt werden könnte. Und da sind wir in der Zukunft. Ne, und da macht es immer wieder Sinn, zurück in die Gegenwart zu kommen. Was ist jetzt und hier?
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und ich freue mich sehr, dass ich heute endlich ein Thema im Podcast habe, was mich die ganze Zeit selbst beschäftigt. Der Dauerbrenner-Thema, nämlich das Imposter-Syndrom. Und ich habe hierfür sehr, 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 sehr lange tatsächlich gesucht und gewartet, bis mir die richtige Person vor die Füße fällt, mehr oder weniger. Und die liebe Svenja Adamek ist diejenige welche, die ich nämlich genau perfekt halte für diese Folge zum Thema Imposter-Syndrom. Liebe Svenja, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass du da bist. Stell dich doch mal vor.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Mareike. Ich habe mich auch total gefreut, als du mich gefragt hast.
Ich bin auch im Dreieck gesprungen, als du dir zugesagt hast. Cool.
Ja, also ich bin Psychologin und Verhaltenstherapeutin und helfe Menschen mit Selbstzweifeln und Imposter-Syndrom, das hinter sich zu lassen. Und ich kenne diese Themen tatsächlich auch selber, besonders aus meiner Zeit als Berufsanfängerin, zumal ich aus einer Familie komme, wo ich die erste war, die studiert hat. Und ich war auch noch sehr jung, als ich dann mein Psychologiediplom hatte. Ich war 23 Jahre alt, habe dann auf einer Kriseninterventionsstation gearbeitet und hatte zwar irgendwie mein Diplom, mein theoretisches Wissen, aber überhaupt keine Praxiserfahrung und habe mich da ganz, ganz unwohl gefühlt und auch völlig überfordert, habe versucht, das auszugleichen, indem ich ganz viel gearbeitet habe, mich immer weitergebildet habe. Mit den Jahren ist das schon auch ein bisschen besser geworden, aber ich war dann ausgelaugt, habe irgendwie den Kontakt zu mir verloren, sodass ich dann meinen unbefristeten Vertrag gekündigt habe, 2 Jahre in der Welt reisen war, mich da ganz neu entdeckt habe und dann noch über eine Schleife im Angestelltenverhältnis bin ich dann zu meiner Online-Selbstständigkeit gekommen. Ich habe gemerkt, das brauche ich einfach, flexibel und selbstbestimmt zu arbeiten. Und ja, das tue ich jetzt und bin da sehr, sehr happy mit.
Wann ist dir das denn so das erste Mal auf die Füße gefallen, sodass du dich gefühlt hast, als wenn du so ein bisschen so ein Hochstapler bist?
Ja, das ist so ein bisschen so eine Frage ja immer, ne? Wie beurteilt man das aus heutiger Perspektive wie damals? Ich glaube, wirklich am schlimmsten war es, als ich dann in meinen ersten Job gestartet bin und da eben auf dieser Kriseninterventionsstation war und mit echten Patienten zu tun hatte.
Psychologie studiert man an der Universität, richtig? Ich habe ja meinen Bachelor an der FH gemacht und meinen Master dann später an der Universität. Aber bei dem Bachelor an der FH, als ich dann ins Praktikum gegangen bin, beziehungsweise als ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da hatte ich ja eigentlich nur wirklich auch Fachwissen und auch so Praxisbeispiele. Und trotzdem hatte ich immer den Eindruck, okay, in der Rechtsabteilung, die werden jeden Moment feststellen, die hat ja gar keine Ahnung von dem, was sie tut. Das stelle ich mir noch mal krasser vor, wenn man von der Uni kommt wie du. Und ich glaube, in der Universität habt ihr gar nicht so viele Praxis, wie nennt man das denn, Seminare oder sowas gehabt,
Also ich habe tatsächlich, also ich hatte Praktika, aber in denen habe ich tatsächlich auch nie mit Patienten zu tun gehabt. Also das war wirklich schon so, dass ich da ganz schön ins kalte Wasser geworfen bin. Und das ist natürlich auch was das Imposter-Syndrom dann begünstigt, so eine Situation.
Ja, wie war das familiär? Haben deine Eltern irgendwie, fanden die das toll, dass du studiert hast? Oder kam da vielleicht dann eher auch, nicht Missgunst, aber doch schon irgendwie Sprüche oder
Die waren schon alle sehr, sehr stolz. Ne? Also ich war da schon so ein bisschen so die Vorzeigetochter auch. Aber auch genau das kann ja so ein Teil des Problems sein, ne? Weil dann so extra hohe Erwartungen auf einem selbst liegen und man so das Gefühl hat, so, oh Gott, das muss ich jetzt aber auch wirklich erfüllen, da muss ich liefern.
Ja, dann wird der Druck immer höher, ne? Und die Schultern immer schwerer. Lass uns doch mal für den Einstieg, das ist immer so das, was ich am liebsten mache, erstmal nüchtern erklären, wo kommt was her? Imposter-Syndrom. Wann sprechen wir davon und was heißt das eigentlich genau?
Menschen mit Imposter-Syndrom leiden unter starken Selbstzweifeln, die sich vor allen Dingen auf ihre Erfolge und auf ihre Leistungen beziehen. Imposter ist das englische Wort für Hochstapler oder Schwindler. Und Leute, die das Imposter-Syndrom haben, sind aber überhaupt keine Hochstapler, im Gegenteil. Aber sie fühlen sich eben wie Hochstapler oder Schwindler.
Genau, also eigentlich stapeln wir tief, weil wir immer sagen, ja, aber so besonders ist das ja eigentlich gar nicht.
Ganz genau, ja.
Fällt mir gerade ein, es ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich für die Schule etwas gebacken. Naja, nee, hatte ich nicht. Ich habe es nur gekauft und habe es noch dekoriert selber. Und die Lehrerin war ganz begeistert und ich habe dann ja gesagt, naja, sagt sie, kriege ich das Rezept? Ich sage so, ja. Ich habe dann den Laden gesagt, wo ich es gekauft habe. Sagt sie, ist doch aber toll, ist doch toll. Ich sage so, ja, nee, aber habe ich ja nur gekauft. Ja, aber das ist doch großartig, Sie haben es doch selber verziert. Ja, aber das ist ja gar nicht so besonders. Das fängt ja schon bei solchen Banalitäten an. Ja, jemand sagt was und man negiert oder man macht es klein. Ja, anders so, du hast Muffins gebacken? Ja, aber es war eine Backmischung.
Ja, dieses Gegenreden ist auch ganz, ganz typisch.
Ja, ich glaube, dann dürften doch rein theoretisch auch die Leute, die vom Imposter-Syndrom betroffen sind, auch Komplimente ganz schwer annehmen können. Ne? Wenn jemand sagt, oh Mensch, du siehst aber toll aus. Ach ja Gott, nee, guck mal hier, ich habe ja hier noch, was weiß ich, Augenringe, Pickel, wie auch immer.
Ja, also, ne, und das kann natürlich auch passieren, dass das Imposter-Syndrom dann sich eben auch auf andere Lebensbereiche ausweitet. Das ist auch sehr, sehr häufig. Das muss aber auch nicht so sein. Ne? Gibt auch Leute, die sind vielleicht ganz zufrieden mit ihrem Äußeren. Das ist so ein Bereich, da fühlen sie sich sicher. Aber vielleicht ist da eine Unsicherheit in einem anderen Bereich.
Ja, ich hatte in der Folge zum Thema Zweifel und Selbstzweifel, die ist schon eine ganze Weile her, hatte ich in der Recherche herausgefunden, dass es eigentlich gar nicht Imposter-Syndrom heißt, sondern eigentlich eher Selbstkonzept. Was steckt denn da genau dahinter?
Genau, das stimmt. Also das Imposter-Syndrom, das ist keine Diagnose im medizinischen Sinne. Ne? Und manche Leute sagen auch eher, der korrekte Begriff wäre zu sagen, es ist das Imposter-Phänomen und weniger das Syndrom. Genau.
Mhm. Ach, Phänomen klingt auch gut. Phänomen klingt auch super.
Ja, Syndrom ist kürzer. Ne? Deswegen verfalle ich auch immer wieder da rein, zumal es irgendwie der Begriff ist, unter dem es bekannt ist.
Ja, genau. Also ich denke mal auch, politisch korrekter wäre es wahrscheinlich als Selbstkonzept, aber ich glaube, Syndrom ist mittlerweile so ein geflügeltes Wort dafür. Okay, also, aber ich kann mich von meinem Hausarzt jetzt nicht krank schreiben lassen für die nächsten 2 Wochen, weil ich das Imposter-Syndrom habe.
Naja, also wenn du mit einem Imposter-Syndrom zum Hausarzt gehst und sagst, Mensch, du bist belastet und hast irgendwie Schwierigkeiten gerade auf der Arbeit, dann sollte dich ein guter Hausarzt im Zweifelsfall, wenn es dein Wunsch ist, krank schreiben. Aber da würde dann eben nicht draufstehen, Imposter-Syndrom als Diagnose auf dem Krankenschein. Aber da würde dann vielleicht sowas stehen wie Anpassungsstörung. Also Anpassungsstörung ist sozusagen die mildeste Diagnose, die Ärzte oder Therapeuten vergeben können, mentalerseits.
Okay. Was ist denn meine Abgrenzung? Was ist denn Imposter-Syndrom und klassische Selbstzweifel? Also wo ist denn da so ungefähr so die Linie, wo du sagst, okay, das ist halt schon Impostor oder das ist Selbstzweifel?
Selbstzweifel sind für mich eher mal etwas Globaleres, etwas Allgemeineres. Das ist quasi der größere Begriff und kann sich auf ganz unterschiedliche Sachen beziehen. Ne? Zum Beispiel kann man daran zweifeln, dass man eine gute Mutter ist, oder die Selbstzweifel können sich aufs Aussehen beziehen. Und das Imposter-Syndrom ist spezifischer. Da geht es vor allen Dingen darum, an den eigenen Leistungen und Erfolgen zu zweifeln.
Gibt es das auch in unterschiedlichen Abstufungen, also in unterschiedlichen Intensitäten?
Absolut, ja. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Kontinuum. Ne? Das kann ganz mild ausgeprägt sein oder eben auch ganz extrem ausgeprägt sein.
Ich gehe ja da mal ganz gerne so ein bisschen drauf ein, woher das Ganze kommt. Also warum hat man das? Bei mir weiß ich immer, ich habe immer Sorge, dass es nicht gut genug ist. Was sind denn so diese klassischen Glaubenssätze? Also ich schätze mal, ich bin nicht gut genug, wird einer davon sein. Was sind das denn noch so Gedankengänge, die bei Betroffenen im Kopf rumschwirren?
Was anderes ist natürlich zu sagen, ich muss immer alles perfekt machen. Oder es sind oft auch so Verknüpfungssätze als Glaubenssätze. Also zum Beispiel sowas wie, andere akzeptieren mich nur, wenn ich immer hervorragende Leistungen liefere. Das sind auch so Klassiker.
Warum fällt es uns eigentlich dann so schwer, unsere Leistungen nicht anzuerkennen oder den Erfolg? Mittlerweile geht das bei mir, aber mir fällt es immer schwer, meine Leistung anzuerkennen, dass ich in China war, dass ich meine Masterarbeit geschrieben habe, dass ich dann in verschiedenen Jobs war, dass ich jetzt selbstständig bin mit meinem Partner, dass ich zwei Kinder habe. Da denke ich mir immer, wir haben ja andere auch. Was steckt dahinter, dass ich jetzt im Speziellen, aber auch generell die Leute sich so wahnsinnig schwer damit tun, einfach mal anzuerkennen, dass das, was sie tun, halt einfach mal richtig gut ist. Und nicht immer kommen, naja, aber, und dann relativieren.
Ja, ich habe dafür zwei allgemeine Erklärungsansätze. Das eine ist, dass die Ansprüche so hoch sind, dass sie eben auch nicht erfüllbar sind. Und das andere ist, dass dahinter ein negatives Selbstbild steht. Und das ist so negativ, dass es dann eben nicht damit zusammenpasst, wenn dann was Positives passiert. Also das ist, geht so entgegen, dass man das gar nicht schafft, das zu verinnerlichen, dann Erfolge oder Leistung.
Ah, das macht Sinn. Okay, also eigentlich so wie bei so vielen anderen Themen, die diese ganze Persönlichkeitsentwicklung angehen, das eine greift ins andere über. Wenn ich ein schlechtes Selbstbild von mir habe oder ich meinen eigenen Wert nicht kenne beziehungsweise ihn nicht zu schätzen weiß, werde ich auch an einer anderen Stelle wahrscheinlich was haben, was mir auf die Füße fällt. Ja.
Also man kann das so sehen, dass Selbstzweifel, das ist so ein genereller Nährboden für alle möglichen anderen Probleme, ja.
Ja, erzähl mal, bist du geheilt?
Was heißt geheilt, ne?
Ja, dass dir das nicht mehr auf die Füße fällt, dass du dann denkst, ah ja, komm, das können andere doch besser. Ach, was erzähle ich denn jetzt hier? Oh Gott, hoffentlich merken die, dass ich das gar oder merken nicht, dass ich das nicht kann.
Ja, also solche Gedanken habe ich tatsächlich nicht mehr. Die habe ich definitiv nicht mehr. Trotzdem habe ich immer noch mal Unsicherheiten hier und da. Ne? Je nachdem auch, wenn dann irgendwie eine neue Situation kommt, was Unbekanntes, was ich irgendwie noch gar nicht kenne. Ne? Wenn ich was Neues ausprobiere, ist ja auch gerade ganz viel in der Selbstständigkeit. Ne? Ich habe zum Beispiel auch angefangen, Videos zu machen. Ne? Da kam dann natürlich auch irgendwie Selbstzweifel und habe mich da auch sehr selbstkritisch betrachtet. Aber ich habe nicht mehr diese Sorge, aufzufliegen, enttarnt zu werden. Das habe ich nicht mehr.
Du hast ja das Werkzeug an der Hand, wenn du dann so diese Unsicherheiten hast, dass du dann weißt, ah, okay, das passiert jetzt gerade in mir und deswegen denke ich so. Funktioniert das so?
Ja, also ich würde dann auch sagen, Mensch, das ist gerade nachvollziehbar, dass das da ist, ne? In Anbetracht der Situation, die jetzt gerade ist. Also das finde ich ganz wichtig, das zu validieren, wäre der Fachbegriff, da eine Nachvollziehbarkeit reinzubringen, genau.
Stehst du dann vorm Spiegel und redest mit deinem Spiegelbild?
Ich sitze dann eher auf meiner Yogamatte und atme.
Dann indisch.
Genau.
Sehr schön, sehr schön. Sag mal, also wenn man selber ja davon betroffen ist und die ganze Zeit immer denkt, oh Gott, und ich kann das doch alles gar nicht und so weiter. Was sind denn da so diese klassischen negativen Auswirkungen des Ganzen? Also sowohl zwischenmenschlich als auch ganz klassisch die mentale Gesundheit.
Also gefühlsmäßig ist es so, dass leicht eine Unzufriedenheit entstehen kann, ne? Dass Sorgen, Ängste da sind, dass eine Scham da ist. Ne? Und im schlechtesten Fall behält man diese Gefühle für sich und teilt sie nicht. Und das wiederum kann dann eben dazu führen, dass man sich auch einsam fühlt und isoliert und anders als andere. Und sich dann eben auch mehr zurücknimmt und sich weniger Dinge traut.
Ich bin ja mal Fan davon, dann sozusagen noch die andere Seite zu sehen. Was ist denn das Positive aber davon?
Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt vom Positiven sprechen, aber vielleicht von einer Funktionalität. Eine Funktionalität wäre, dass Betroffene ihre unangenehmen Gefühle vielleicht nicht so spüren, wenn sie dann eben darüber gehen, härter und mehr zu arbeiten. Das kann natürlich auch zu gewissen Erfolgen führen. Dieses, ich arbeite jetzt härter als alle anderen.
Ist das so, dass welche mit Imposter-Syndrom besonders fleißig sind, weil sie halt sich besonders viel Mühe geben wollen, dass sie besonders dann wieder, was ja weniger gut ist, über die eigenen Grenzen hinausgehen, aber besonders viel ackern?
Das ist total typisch.
Gibt es die auch in einem klassischen Berufsfeld, wo du sagst, okay, da findet man viele, die mit diesem Imposter-Syndrom zu tun haben?
Also prinzipiell kann man sie überall finden, aber besonders häufig ist es bei Menschen, die eine akademische Laufbahn haben, also einen Uni-Abschluss oder eben auch eine besondere Ausbildung.
Gibt es eine typische Zielgruppe von Imposter-Syndrom? Also wir hatten ja jetzt beruflich das eine, aber betrifft es eher Männer, betrifft es eher Frauen? Das wäre so das Erste, was mich interessiert.
Also viele denken, dass es mehr Frauen betrifft. Und also meiner Kenntnis der Studienlage ist es so, dass tatsächlich auch Frauen häufiger betroffen sind, aber der Unterschied ist nur minimal. Also es kann Männer genauso betreffen. Und häufig betroffen sind im weitesten Sinne Minderheiten. Also zum Beispiel gerade auch, also abhängig davon, in welchem Umfeld man sich befindet. Wenn ich jetzt als Frau unter vielen Männern arbeite, ist das Risiko höher. Oder wenn ich eine andere Hautfarbe habe. Oder eben auch, wenn ich aus einem bildungsfernen Hintergrund komme und dann eine akademische Laufbahn einschlage.
Ich überlege gerade, wann ich das erste Mal so diese Unsicherheiten hatte. Ich glaube, das hatte ich schon so mit 14, 15 war ich in einem Tanzsportverein. Da misst du dich natürlich auch mit den anderen, wer darf denn in der ersten Reihe stehen und so weiter und so fort. Ab wann fängt das denn ungefähr an? Also gibt es so ein klassisches Einstiegsalter? Und wie unterscheidet sich das Imposter-Syndrom vielleicht auch so von Altersstufe zu Altersstufe? Haben Rentner das auch noch?
Spannende Fragen, ja. Also ich glaube, geprägt wird das oft schon sehr, sehr früh. Oft schon in der Kindheit, in der Jugend. Und es kann dann natürlich auch schon früh zum Ausdruck kommen, aber gerade bei Berufsanfängern ist es dann häufig oder eben auch, wenn es beruflich irgendwelche Veränderungen gibt, also eine neue Stelle, eine höhere Position, auch kann natürlich auch sein, je höher man dann aufsteigt in der Karriereleiter, desto eher kann das auch kommen. Und ja, prinzipiell kann es auch später dann auftreten. Also stellen wir uns mal eine Frau vor, Mitte 50, die sich dann selbstständig macht. Das kann da absolut auch auftreten. Es kann natürlich auch bei Rentnern sein. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ein 70-Jähriger das mit 70 zum ersten Mal hat. Also wahrscheinlich war es dann schon auch vorher da.
Der nimmt das sozusagen dann schon aus den Jahrzehnten zuvor schon mit. Das heißt also, wir werden nicht irgendwann älter und dann lässt das alles nach und wir sind mit uns im Reinen.
Nee, die Wahrscheinlichkeit, dass es nachlässt, die ist schon hoch, aber es kann sich schon auch über Jahrzehnte ziehen.
Frage dazu, kann sich das generell von ganz alleine auflösen?
Tja, was ist ganz alleine, ne?
Naja, dass ich irgendwann selbst zu der Erkenntnis komme.
Das
ist alles okay.
Das kann theoretisch passieren, ja. Auch ja, wenn du Erfahrungen machst im Leben, die dann dir so eine Erkenntnis bringen. Aber wahrscheinlich machst du dann irgendwas noch, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Wahrscheinlich bringst du irgendeine Offenheit mit.
Wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen. Wie entsteht das denn eigentlich? Also ja, du hast es gerade kurz anklingen lassen, das fängt relativ früh an. Aber was passiert oder wann passiert es, warum, wieso, weshalb, dass dieses Gefühl, man ist ein Hochstapler, das ist alles gar nicht so toll, wie man alle glauben, hat diese Denke.
Ja, also das Imposter-Syndrom kann entstehen bei einem familiären Hintergrund, das sehr auf Leistung geprägt ist, wo die Familie hohe Erwartungen an ein Kind hat und wo dann eben auch schnell diese Grundannahmen so geprägt werden. Es kann aber auch entstehen in einem Elternhaus, das gar nicht so explizit irgendwelche Erwartungshaltungen vermittelt, aber die zum Beispiel das Kind ständig über den Klee loben und auch so ein bisschen übertrieben loben und wo dann das Kind denkt so, wow, ich muss das immer so kriegen auch. Ne? Und dann will ein Kind die Eltern nicht enttäuschen. Ne? Also auch, auch daraus kann das entstehen. Das ist immer ein Stück weit individuell, ja. Und dann aber eben auch oft gepaart mit so einer Erfahrung, irgendwie anders zu sein.
Was hältst du denn generell, weil du es gerade erwähnt hast, was hältst du denn generell vom Loben?
Ja, Loben finde ich erstmal ist ja eine super Sache. Aber es macht Sinn, da zu gucken, das passend zu machen. Ne? Also jetzt nicht das Kind für alles Mögliche loben, ne? Sondern wirklich für Sachen, wo man sagt, okay, dafür gibt es jetzt aber auch einen Grund.
Also ganz konkret dann formulieren? Oder
ja, zum Beispiel. Oder jetzt nicht für etwas loben, wo man so denkt, naja, das ist ja jetzt eine Banalität irgendwie.
Ja, das hatte ich letztens auch. Da hatte das Kind ist irgendwas auf dem Spielplatz, wo ich mir gedacht hatte, mein Gott, man kann auch echt um alles Ruß machen. Ne?
Ja, sowas meine ich.
Welche Rolle spielt denn eigentlich das Umfeld auch bei dem Imposter-Syndrom? Familie, okay, das hat man jetzt so ein bisschen so, ne, wie es entsteht, auch in der Kindheit. Aber welchen Einfluss haben denn aber zum Beispiel auch das soziale Umfeld in Form von Freunden, in der Schule, vielleicht auch die Arbeitskolleginnen und so weiter? Was tragen die dazu bei?
Ja, ich glaube, das Umfeld hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Also kann in eine negative Richtung gehen, kann aber genauso gut in eine positive Richtung gehen. Ne? Also wenn da so ein Umfeld ist, jetzt beruflich zum Beispiel, in dem besonders viel Druck herrscht, in dem Konkurrenzkampf herrscht, ne? Das ist natürlich dann Gift für jemanden mit Imposter-Syndrom. Wohingegen, wenn man ein Umfeld hat, was akzeptierend ist, was Offenheit fördert, dass dadurch auch wirklich deutlich, deutlich verbessert werden kann.
Sollte ich dann, wenn ich das merke, dann das im Umfeld entsprechend meiden? Oder gibt es für mich eine Strategie, wie ich damit umgehen kann?
Das zu thematisieren, meinst du?
Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir mal ins Arbeitsumfeld und ich dann wirklich sozusagen jedes Mal so angepiekst werde. Ne? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, okay, es ist eh nicht gut genug, was ich tue und so weiter. Was tue ich, wenn ich das merke, dass mir dieses Umfeld einfach nicht gut tut? Kann man sowas ansprechen? Kann ich anders damit umgehen? Oder ist dann einfach nur der Rückzug die einzige Möglichkeit?
Also Rückzug finde ich generell eine schlechte Idee. Aber ich finde es schon wichtig zu gucken, mit wem man wie kommuniziert. Ne? Also ist es jetzt eine gute Idee, zum Chef hinzugehen und zu sagen, ach übrigens, ich habe das Imposter-Syndrom.
Wäre ja auch schön beim Vorstellungsgespräch. Ja.
damit wäre ich schon eher irgendwie auch vorsichtig, ne? Aber zu sagen irgendwie, hey, das sind meine Stärken, damit fühle ich mich wohl, diese Aufgaben übernehme ich gerne, bei denen merke ich, dass es mir schwerer fällt. Also diese Art von Kommunikation, die ist natürlich hilfreich.
Okay, dann hast du doch bestimmt für mich auch ein paar Tipps, wie ich für mich, ja, selber sozusagen mal mit diesem Imposter-Syndrom ins Gericht gehe. Wir hatten vorhin das Selbstbild angesprochen, ne? Das Selbstbild und den Selbstwert. Ich glaube, das sind so die ersten Ansätze. Aber wenn ich zu einer Situation komme, jemand sagt, was weiß ich, Mareike, das hast du aber toll gemacht oder wie auch immer. Oder ich bereite irgendwas vor und hadere, okay, Gott, aber das Beispiel mein Podcast. Gott, dann merken die dann, dass ich das vielleicht alles gar nicht kann. Dass die Technik mir ja immer meinen Mann einstellt, haben wir ja vorhin gemerkt. Ne? Die Technik macht alles schnell im Hintergrund. Das merken ja dann die Leute. Frage an dich, mit welchen Gedankengängen, mit welchen kleinen To-Dos schaffe ich das sozusagen, da rauszukommen?
Also das eine, was du am Anfang gesagt hast mit diesem Gegenreden, ne? So dieses, ach, das ist doch nichts Besonderes und so weiter. Ne? Also da ist es wichtig, eine Abstinenz sozusagen zu pflegen, ne? Und wenn man das schon denkt, das zumindest nicht auszusprechen. Mhm. Manchen helfen dann so Alternativgedanken wie, ich verdiene es hier zu sein, das, was ich zu teilen habe, ist wertvoll. Muss man gucken, dass man da was findet, was für einen selber passt. Und was ich aber eben auch ganz wichtig finde, ist, in der Gegenwart zu bleiben. Ja, weil das Imposter-Syndrom lebt davon, dass man sich Horror-Stories entwickelt, ne? Was alles Schlimmes in der Zukunft passieren könnte, wie man enttarnt werden könnte. Und da sind wir in der Zukunft. Und da macht es immer wieder Sinn, zurück in die Gegenwart zu kommen. Was ist jetzt und hier?
Und was ist dann, wenn aber dann jemand sagt, Mareike, das war ja nur eine Backmischung, dann bin ich ja enttarnt. Und dann?
Aus meiner Sicht bist du dann überhaupt nicht enttarnt. No? Und da hilft es dann eben auch zu unterscheiden, was sind Tatsachen, was sind Gefühle. No? Die Tatsache ist, okay, jemand weiß jetzt, du hast eine Backmischung benutzt. No? Und das Gefühl ist aber vielleicht jetzt irgendwie, oh, ich habe es komplett vermasselt. Ne? Also da wirklich Tatsachen und Gefühle oder Gedanken sehr, sehr streng zu trennen.
Okay. Und welche Rolle spielt in dem Fall dann das Selbstkritische, die Selbstreflexion?
Ja, das Selbstkritische spielt natürlich dann voll mit rein. Ne? Das gehört alles zusammen und ist da auch voll mit drin, ja.
Was sind denn so die klassischen Themen, mit denen die Leute bei dir sitzen, die mit dem Imposter-Syndrom kommen? Haben die auch so, bei denen ist es die Backmischung oder ist es bei denen dann die Leistung als Mutter oder als Vater oder?
Ja, ich arbeite jetzt tatsächlich sehr, sehr viel mit Selbstständigen zusammen. Und da geht es dann viel um so Themen wie sich beziehungsweise die eigene Leistung zu verkaufen. Das fällt total schwer oder eben auch zu posten auf Social Media, sich da authentisch zu zeigen, ne? Oder eben auch im Kundenkontakt dann alles perfekt machen wollen. Ne? Das sind so klassische Themen von meinen Klientinnen und Klienten.
Perfekt, dann steigen wir doch mal direkt in das Social Media Thema ein. Einige werden jetzt wahrscheinlich lachen, die das hören, weil das ist für mich so ein Klassiker schlechthin, weil ich mich da auch wahnsinnig schwer tue. Was rätst du?
Also erstmal großartig, dass du es tust.
Naja, ich mach's ja nur so rudimentär in meinem Fall.
Naja, die Frage mit Social Media ist ja auch immer, wofür nutzt man das? Und was ist der Sinn dahinter? Ne? Und das ist ja jetzt erstmal ein großer Unterschied, ob ich das als Privatperson nutze oder ob ich das beruflich nutze. Ich persönlich würde jetzt Social Media als Privatperson wahrscheinlich gar nicht nutzen, außer ich habe so einen Kanal für meine Unterwasserfotos. Da poste ich aber auch nur die. Ne? Aber beruflich das zu nutzen für Selbstständige ist natürlich total wichtig. Ne? Und da ist mein Rat ganz klar, entgegengesetztes Handeln, sich trotzdem zu zeigen und sich auch authentisch zu zeigen. Und das ist ja letztlich das auch, was Social Media braucht, authentische Verbindung.
Das heißt, das Gegenteil, wenn du sagst, das Gegenteil machen, das heißt, wenn ich eigentlich gar nicht will, sollte ich es trotzdem tun einfach. Oder wenn ich denke, ah, das ist gar nicht jetzt so gut, was ich gemacht habe, doch einfach posten. Oder der Text, weiß ich nicht, der ist noch nicht so perfekt.
Ja, genau. Genau, unbedingt. Und meine persönliche Erfahrung ist auch, dass, also ich bin jetzt ja auf LinkedIn hauptsächlich, dass Posts, vor denen ich mich so ein bisschen unwohl fühle, wo ich so denke, so, ah, kann ich das jetzt wirklich so machen, ne? Dass die oft dann die meisten positiven Reaktionen haben.
Ja, denn das ist nämlich das, dieses Hadern, kann ich das jetzt machen? Nachher stellen die dann fest, das ist ja, was schreibt die denn da? Und das hat ja gar nicht Hand und Fuß, die hat ja vielleicht doch keine Ahnung, was sie da tut oder irgendwie. Das sind ja so diese Gedankengänge, die man, also die ich zumindest
ja,
habe.
Ja, unbedingt machen dann.
Ach, da hat mal so eine ganz liebe Freundin auch was gesagt. Jetzt kriege ich den Satz aber nicht mehr zusammen. Perfektionismus ist der Tod der Tat oder so ähnlich?
Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn.
Irgendwie sowas.
Weil es gibt ja so Perfektionisten, die dann einfach nur im Kopf sind und sich alles Mögliche ausmalen und verbessern wollen, aber dann eben nie in die Umsetzung kommen. Ne?
Genau, das ist tatsächlich auch so, ich habe so viele Themen im Kopf, die finde ich alle total spannend. Denkst du, ich kriege die aufs Papier? Ich kriege die nicht formuliert und dadurch bleiben sie halt alle in meiner Notizfunktion auf dem Computer. Das sammelt sich dort, das stapelt sich, weil ich es nicht formuliert bekomme, weil ich mir denke, kannst du das so formulieren? Das wurde doch bestimmt schon mal gesagt. Ach naja, Mareike, du bist ja nicht vom Fach. Das ist ja dann auch immer das. Ich spreche ja mit euch wunderbaren Leuten. Ihr seid ja alle vom Fach und ich ja nicht. Ich meine, ich betone auch jedes Mal, okay, hey, ich bin keine Psychologin. Ich habe da keinen Background, sondern ich bin im Prinzip die Betroffene. Ich bin die auf der Couch.
Ja, damit beanspruchst du ja gar nicht. Du sagst ja nicht, du bist Psychologin oder so, ne? Deswegen. Und ohne dich gäbe es ja diesen Podcast überhaupt nicht. Ohne dich hätten diese ganzen Experten inklusive mir ja überhaupt keinen Platz.
Bitte gerne. Sag mal, an welchem Punkt würdest du sagen, sollte man sich professionelle Hilfe holen bei dem ganzen Thema? Also wo sagst du, okay, das ist jetzt schon, das driftet ab, vielleicht auch in Richtung, ich glaube, Depression, ich glaube auch Burnout ist, glaube ich, auch so ein Punkt.
Absolut. Also wenn man, ne, das eine ist ja das festzustellen, ne, und dann fangen ja auch Leute an, sich selber damit zu beschäftigen, sich irgendwie Wissen anzueignen, ne? Und dann gibt's ja auch wirklich vieles, was man erstmal selber ausprobieren kann. So, ne, kleine Tipps oder auch, dass man zum Beispiel anfängt, so ein Erfolgstagebuch oder sowas zu führen, ne? Mhm. Und wenn man aber merkt, dass man mit diesen kleineren Strategien und Tipps nicht so richtig weiterkommt, ne? Es gibt Leute, die fahren ganz gut damit, die können da schon viel, viel umsetzen, machen nebenher vielleicht noch Sachen auch wie, keine Ahnung, Meditation und Yoga und merken dann, wow, da verändert sich was. Aber es gibt eben auch viele, die schaffen das so in der Form nicht ohne Begleitung. Also das heißt, wenn man merkt, dass man es alleine nicht verändert bekommt, aber eben auch, wenn man merkt, dass da ein hoher Leidensdruck ist, dass es einem damit wirklich nicht gut geht, dass man dadurch auch Nachteile im Leben hat, vielleicht auch im Beruf hat, ne? Spätestens dann empfehle ich definitiv Hilfe zu holen.
Arbeitest du dann bei dir mit Verhaltenstherapie, dass du einfach sprichst und sprichst und sprichst, oder gehst du auch in andere Bereiche, keine Ahnung, Trance, Hypnose, wie auch immer?
Das ist individuell ganz, ganz unterschiedlich, ne? Jede Beratung, also Beratung heißt es, weil online, rein online darf man auch gar keine reine Therapie anbieten, ne? Aber was ich dann mache, ist immer total unterschiedlich. Und vieles ist natürlich Sprechen, Erkenntnisgewinn, aber eben auch Vereinbarungen von gewissen Aufgaben, zu gucken, wie das läuft. Aber was ich auch sehr, sehr gerne nutze, ist eine spezielle Technik, bei der es viel um Imagination geht, wo man zum Beispiel in alte Situationen reingeht, ne, oder auch innere Kindarbeit, das kann auch zum Beispiel in der Imagination stattfinden. Also das sind Techniken, die dann auch nochmal sehr, sehr intensiv wirksam sind.
Hast du da so ungefähr so einen zeitlichen Rahmen, wie lange sowas eigentlich dauert?
Oh, das kommt total drauf an. Also die meisten Leute, die zu mir kommen, die sind schon über einen längeren Zeitraum da. Je nachdem auch, was für Themen man dann mitbringt, ne, und was wirklich das Ziel von der Beratung ist. Also die meisten Leute bleiben schon irgendwie ein paar Monate, manche auch noch mal länger. Aber das kommt dann wirklich immer auf die persönlichen Ziele an.
Wie ist denn das, wenn ich das bei anderen beobachte? Wenn ich jetzt, was ich bei meiner Freundin beobachte, dass sie ja immer wieder sagt, ach naja, so toll war das doch aber gar nicht und ach, ich weiß nicht und überhaupt. Können wir als Außenstehende irgendwelche Dinge sagen oder tun, um sozusagen den Betroffenen ja Milderung zu verschaffen? Das ist sozusagen. Klingt ziemlich komisch, ne? Aber du weißt
ja,
gar nicht, was
ich meine. Ich finde, das klingt gar nicht komisch. Ja, also ne, du könntest dann zum Beispiel ansprechen, sowas wie, hey, mir fällt auf, ne? Du relativierst da immer sehr, sehr viel und so. Das könnte man dann mal so als Thema ansprechen. Das ist sicherlich eine gute Idee, ne? Oder auch überhaupt zu sagen, hey, ich bin da, ne, wenn du über deine Gefühle sprechen möchtest in dem Rahmen. Ich bin auch da, um dir eine objektive Rückmeldung zu geben, aus meiner Sicht. Ja.
Okay, aber das heißt, ich darf dann schon sagen, ja, es ist doch aber gar nicht so. Guck mal, du machst doch dieses und jenes und welches und das ist doch ganz toll. Also das ist dann okay, wenn ich es dann versuche wegzureden. Also wenn ich, oder ist das dann wieder auch nicht gut, weil ich dann sozusagen das Selbstbild, was jemand von sich hat oder eben offensichtlich verquer ist, ihm dann wieder wegrede?
Ja, also wenn man versuchen will, die Person vom Gegenteil zu überzeugen, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren und es kann sogar dazu führen, dass die Person auf ihrer Gegenposition mehr beharrt, ne, weil sich so Gegenpole dann bilden.
Also das heißt also eher ins Verständnis gehen und die eigene Sicht sozusagen,
genau,
eher vermitteln.
Genau, genau.
Okay. werde ich anwenden an alle Freundinnen und Freunde. Aber gibt es denn so klassische Mythen rund um das Impostorsyndrom?
Also das eine ist natürlich, dass es manchmal so verwechselt wird, ne? So dass Leute mit einem Impostorsyndrom alles andere sind als Hochstapler, ne? Sondern das sind wirklich ja Leute, die viel auch vorzuweisen haben, aber das eben oft selber nicht sehen. Das andere ist, das Phänomen wurde erstmalig beschrieben in den 1970er Jahren und da wurde es tatsächlich nur beschrieben in Bezug auf Frauen, die dann auch tatsächlich irgendwelche höheren Positionen bekleidet haben. Und da dachte man dann auch, das würde irgendwie nur solche Frauen betreffen. Und das ist absolut nicht der Fall. Also ne, es kann sehr wohl genauso gut auch Männer betreffen. Und was anderes ist, dass manche Leute denken, das bezieht sich dann wirklich nur aufs Berufliche und alle anderen Lebensbereiche bleiben davon unberührt. Und das ist eben in den meisten Fällen auch nicht so, weil das eben schon auch ausstrahlt in andere Lebensbereiche.
Ich hätte noch gesagt, dass das so ein bisschen so für Externe, für Außenstehende, so ein bisschen so falsches Kokettieren ist. Ah, ne? Ja. Also dieses, ich denke, weißt du, woran ich denke gerade dran, an meine Schulzeit. Da hatte ich immer in der Klasse eine Mitschülerin, die nach jeder Klassenarbeit gesagt hat, oh Gott, das war so schrecklich, oh, das wird bestimmt nichts werden. Und war total niedergeschlagen. Und dann wurde der, kennst du vielleicht auch noch, der Notenspiegel an die Tafel geschrieben. Ja, ja. Und dann wurde dann unten drunter ausgefüllt, wie oft diese Note vorhanden war. Und dann stand bei der Eins halt eine Eins. Und ja, rate, wer sie bekam. Ja, und meine, gut, im Nachgang weiß ich nicht, vielleicht hat sie wirklich, war sie wirklich überzeugt davon, dass sie da echt nicht gut abgeschnitten hat. Oder ob sie einfach nur so ein bisschen so diese falsche Bescheidenheit
hat. Ja, kann beides sein. Aber das kenne ich also auch. Ja. Ne, oder so dieses im Kunstunterricht, ne? So, oh, ich habe das hässlichste Bild, ne?
Oh Gott, Kunstunterricht, da sprichst du was an. Ich habe das letztens erst, mit wem hatte ich denn darüber gesprochen? Eine ganz schmerzhafte Erinnerung an die erste Klasse. Da war ein Malwettbewerb und ich war überzeugt davon, ich habe das schönste Bild gemalt. Das allerschönste Bild. Und ich habe gedacht, ich gewinne diesen Wettbewerb auch und ich war so stolz darauf. Und dann wurden die Ergebnisse mitgeteilt und ich habe gedacht, okay, jeden Moment fällt mein Name, weil ich gewonnen habe, weil ich das schönste Bild hatte. Nein, es war Sandra B. Sandra B. bekam den ersten Preis und ich habe mein Bild nie wieder gesehen. Oh, das hat mich so, also es hängt ja bis heute noch nach. Ne? Da war ich echt überzeugt davon, das wird richtig gut.
Ah, oh, da fühle ich so mit. Aber das Problem ist dann ja so dieses was passiert danach, so dieses, ne, so sich dann irgendwie abzuwerten scheinbar.
Ja, offensichtlich schon. Also mir hängt da, also was heißt, es hängt mir bis heute nach, ne? Aber zumindest weiß ich, dass ich damals richtig fertig war. Ich war richtig enttäuscht und traurig, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt hier etwas ganz Tolles geleistet und war davon überzeugt. Und dann bekam ich aber das nicht gespiegelt.
So nicht gesehen werden. Ne?
Und nicht gesehen werden und das Bild tauchte auch nie wieder auf. Meine Mutti sagte letztens, ja, vielleicht gehe ich nochmal in die Schule und guck mal, vielleicht liegt es doch irgendwo im Archiv. Ich sage, also, da wird bestimmt nichts mehr sein. Das wird bestimmt nicht mehr da sein. Das wird wahrscheinlich alles verbrannt worden sein. Aber wer weiß, was sowas dann auch mit mir dann gemacht hat. Ne?
Na klar, Schule hat da auch einen total großen Einfluss. Ne? Lehrer auch gerade.
Ja, oder? Und ich weiß gar nicht, ob denen dann teilweise diese Verantwortung bewusst ist, die sie haben mit den Kindern, wie sie die beeinflussen können, was sie sagen können oder so. Ich sehe es jetzt auch bei uns in der Schule, wenn dann die Lehrer ungefragt Dinge verändern irgendwie im Klassenzimmer, die Klasse aber zuvor extra so gemacht hat und die Kinder überwalzt werden, so nach dem Motto, das, was vorher war, war nicht gut, jetzt mache ich mein Ding und ihr müsst das halt einfach mit akzeptieren. Das ist schon echt enorm.
Also ich glaube, manchen ist ihre Verantwortung bewusst, anderen wiederum nicht. Ne? Und andere sind dann aber eben auch sicherlich überfordert von den Bedingungen, wie sie eben gerade sind in der Schule. Ne?
Ja, weil sehr viele Hörer und Hörerinnen Eltern sind bei mir. Wie können die denn in der Erziehung ihrer Kinder so ein bisschen drauf achten oder mitgeben, dass vielleicht da das Impostorsyndrom nicht ganz so ausgeprägt ist oder ausgeprägt sein wird?
Ja, also das eine ist natürlich realistische Erwartungen an das Kind zu stellen. Ne? Das Kind ist okay, so wie es ist. Es muss nicht überall die beste, schönste, der tollste sein, ne? Sondern es ist okay, so wie es ist. Das Loben, was gut gemacht wird, und natürlich auch ein guter Umgang mit Fehlern. Ne? Kinder machen ständig Fehler. Mhm. Fehler dürfen sein. Aus Fehlern lernt man, ne? Statt Fehler zu verurteilen.
Ja. Ja, und wahrscheinlich selber Vorbild sein, ne? Also selber auch mal sich selbst loben oder sagen, ja, nee, das habe ich richtig toll gemacht oder wahrscheinlich
auch
in die Richtung.
Ja, absolut, ne? Beziehungsweise eben, es kann ja auch dann in die negative Richtung wäre es ja auch so, wenn die Mutter immer sagt so, nee, das ist ja irgendwie nichts Besonderes, so, ach, ich habe das ja alles gar nicht so toll gemacht, ne? Auch das bekommt ein Kind ja mit, ne?
Das ist ein echt wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Liebe Svenja, hast du noch eine Botschaft an uns alle mit dem Impostor-Syndrom?
Ja, also wirklich nochmal so dieses, das Problem sind ja nicht die Menschen, ne? Das Problem ist eben dieses Syndrom, was sich gebildet hat. Das Problem sind die Selbstzweifel und das Problem sind nicht die Personen. Und ja, erkenn deine Stärken, deine Fähigkeiten an und ja, vertrau dir selbst da auch.
Dankeschön, liebe Svenja. Ich gebe mir Mühe und ich hoffe, ihr anderen da draußen auch alle. Und ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen. Du hast gesagt, vielleicht auch einfach, wenn man dann so einen negativen Gedanken hat, jemand sagt, Mareike, das war doch toll und ich möchte dann ansetzen, ja, aber einfach mal innezuhalten und das einfach mal wegzuatmen. Und da kommt mir gerade einen Begriff, den hatte ich irgendwo bei Social Media, hatte das mal jemand fallen lassen, mentales Fasten. Dass ich mal fasten werde, was genau solche negativen Dinge
total
angeht.
Gut.
Dass wenn jemand was sagt, dass ich dann sage, ja. Danke. Und das Negative einfach lasse und einfach mal gucke, mal eine Woche lang, weil nicht diese negativen Gedanken denke und ausspreche, sondern sie umkehre. Das ist vielleicht ganz gut. Und genau, dieser Begriff mentales Fasten, das
ja,
fand ich so toll.
Ja, finde ich ein richtig guter Plan, sich das auch mal so als Wochenziel zu setzen. Und die Gedanken, die kommen wahrscheinlich erstmal. Das ist normal, das darf auch so sein, ne? Aber eben sich nicht an diesen Gedanken aufzuhängen und da dran zu bleiben, sondern versuchen, die Gedanken dann eben wieder ziehen zu lassen und vor allen Dingen eben es nicht auszusprechen.
Ja, denn ich glaube, ich habe das immer so ein bisschen belächelt, wenn es immer hieß, okay, das, was man sagt über sich, das wird man halt auch, aber ich glaube, das macht schon viel aus, ne? Also das, was man sagt über sich und das, was man aber auch über sich denkt, dass das sich halt, glaube ich, in dir irgendwann auch verfestigt. Ja. Ja, das wird dann irgendwann zur Realität. So ein bisschen so auch Richtung Self-Fulfilling Prophecy wahrscheinlich.
Ja.
Ja. In die Richtung. In diesem Sinne, liebe Svenja, ich danke dir vielmals und freue mich, wenn wir uns zu einem anderen Thema wiedersehen. Es gibt bestimmt noch ein paar Themen, die wir miteinander finden werden.
Ja, herzlichen Dank nochmal, Mareike. Es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, ich wäre auf jeden Fall dafür bereit und ready und würde mich freuen.
Sehr cool. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Svenja.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, Mareike.
Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auch auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike. Talk about it.